Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Lange ist ja viel drüber spekuliert worden, aber inzwischen ist es völlig klar, sie wird es definitiv tun.
Unser Land ist in keiner guten Verfassung. Seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbeiregiert.
Sarah Wagenknecht, Urgestein bei den Linken, jetzt Ex-Linke. Sie gründet eine neue Partei und damit das klappt, hat sie heute als Vorbereitung darauf erstmal ihren neuen Verein vorgestellt. Was Sarah Wagenknecht vorhat und wem sie mit ihrer neuen Partei gefährlich werden könnte, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen uns an, wie man ein ganzes Haus aus dem 3D-Drucker druckt. Das hat nämlich einige Vorteile.
Man kann schon sagen, dass man so ein Einfamilienwohnhaus anstatt von 8 bis 10 Monaten, wie es herkömmlich wäre, in der Massivbauweise mittlerweile in 5 Monaten erstellen kann.
Das sagt der Architekt Waldemar Korte. Ob in Zukunft alle Häuser gedruckt werden, auch dem gehen wir nach. Am Montag, dem 23. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet.
Deutschlandfunk Nova.
Seit heute ist es offiziell, Sarah Wagenknecht ist kein Mitglied der Linken mehr. Sie will eine neue Partei gründen und dabei helfen soll ein Verein, den sie heute vorgestellt hat.
Unser Land ist in keiner guten Verfassung. Seit Jahren wird an den Wünschen der Mehrheit vorbeiregiert.
Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, so heißt der Verein. Und die daraus entstehende Partei soll dann schon bei der Europawahl im nächsten Jahr auf dem Wahlzettel stehen. Was ist von einer neuen Wagenknecht-Partei zu erwarten? Spreche ich jetzt drüber mit Konstantin Wurtmann. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Erlangen. Guten Abend, Herr Wurtmann.
Guten Abend.
Ja, was haben Sie denn gedacht, als Sie den Werbespot heute gesehen haben?
Ja, also es wirkte doch schon sehr ikonisch inszeniert, professionell vorbereitet. Also es hat sich ja eigentlich das bestätigt, was man schon lange wusste, nämlich, dass die Planung im Hintergrund läuft und ja.
Was würden Sie sagen, worauf will Sarah Wagenknecht thematisch setzen und sich dadurch ja auch von den anderen bestehenden Parteien abgrenzen?
Wagenknecht versucht ganz konkret, eine politische Lücke im deutschen Parteiensystem zu schließen. Wenn wir das politische System zweidimensional verstehen, einmal mit einer progressiven und konservativen Achse, also Gesellschaftspolitik links-rechts, und einer sozioökonomischen Konfliktachse zwischen, jetzt mal zugespitzt, Sozialismus auf der einen Seite und Kapitalismus auf der anderen Seite, dann will Wagenknecht in so diese links-konservative Ecke rein, also Umverteilung und traditionelle Wertbindung innerhalb der Gesellschaft. Da ist keine Partei etabliert bisher und da besteht eine Lücke.
Was würden Sie sagen, welche Partei oder auch Parteien müssen am meisten Angst haben vor dieser neuen Partei? Also wo sehen Sie vielleicht auch das größte WählerInnenpotenzial?
Also wir haben in einer Studie das untersucht, die im Juni erschienen ist, und haben dabei festgestellt, dass insbesondere die AfD sich große Sorgen machen muss. Und so ein bisschen die öffentlichen Reaktionen aus der AfD-Führung zeigen ja auch, dass da schon erste Kurzschlussreaktionen vielleicht auch ausgelöst wurden. Aber das sind nicht die einzigen. Auch SPD und CDU, CSU haben Wählerinnen und Wähler, die tendenziell verloren gehen könnten an eine solche Partei. Und beim Rest muss man das nur abwarten.
Was würden Sie sagen, ist mit den Linken? Die sind schon weg?
Nee, also das kommt ein bisschen auf die Linke an. Wenn die Linke jetzt aufhören würde, immer nur Sarah Wagenknecht die Schuld an ihrer eigenen Misere zu geben und die Möglichkeit nutzt, sich nun personell und inhaltlich neu aufzustellen. Man hat natürlich gewisse Wählerschichten vorher nicht erreichen können wegen Wagenknecht und das könnte sich jetzt ändern. Aber dafür muss die Linke Wille zum Überleben, zum politischen Überleben und zum Gestalten mit einer neuen inhaltlichen Ausrichtung haben. Und ob sie das hat, weiß ich nicht.
Weil das wird ja nicht einfach werden, ne? Also es haben ja jetzt schon einige aus der Linkspartei angekündigt, Wagenknecht zu folgen, unter anderem auch die Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali. Und die Linke könnte damit ja auch ihren Fraktionsstatus im Bundestag verlieren. Also das ist ja schon kritisch, oder?
Das ist auf jeden Fall für die Linke und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Linken im Bundestag nicht schön, aber man muss sich natürlich auch vor Augen führen, dass die Linke, bevor sie zur Linken wurde und noch PDS hieß und mit der WASG fusionierte, da war es so, dass die PDS mehrfach in ihrer Geschichte nur eine Gruppe im Bundestag war, keinen Fraktionsstatus entsprechend hatte. Das heißt, sie sind es gewissermaßen schon gewöhnt. Mhm. Die finden das nicht toll, aber das ist jetzt nichts, was sie nicht schon kennen. Von daher, Totgesagte leben länger und das gilt zunächst auch erstmal noch für die Linke.
Mhm. Jetzt hat Sarah Wagenknecht vor ein paar Jahren schon mal eine politische Organisation, ein Bündnis gegründet. Aufstehen hieß das. Das sollte eine linke Sammlungsbewegung sein. Sie war damit nicht besonders erfolgreich damals. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das jetzt was anderes oder wird dieses Bündnis, Sarah Wagenknecht, diese neue Partei, ein ähnliches Schicksal erleiden?
Ich bin nicht in den Strukturen der Linken tief genug drin, um das nachvollziehen zu können. Aber was man natürlich so ein bisschen das Gefühl bekommen könnte, wäre, dass Aufstehen relativ stark eine Kurzschlussreaktion damals war. Und man hat natürlich jetzt seit ungefähr etwas mehr als 2 Jahren die Debatte geführt, wird es diese Partei geben? Das heißt, man hatte Zeit, es vorzubereiten. Und ich denke, dass diese Zeit genutzt wurde. Auch Wagenknecht scheint ja durchaus von solchen Erfahrungen noch dazu zu lernen. Und den Rest muss man jetzt abwarten.
Kann man schon irgendwas sagen, um wie viel Prozent, wie viel Potenzial da wäre für so eine neue Partei? Oder ist das unseriös zum jetzigen Zeitpunkt?
Ich finde das zum jetzigen Zeitpunkt noch unseriös. Ich habe gesehen, es gibt jetzt schon die erste Umfrage, die das beziffert. Wagenknechts Partei bleibt erstmal noch eine Projektionsfläche. Ich würde mal ein paar Wochen warten, vielleicht ein paar Monate zur Europawahl, wissen wir bestimmt mehr.
BSW hat nichts mit BSE zu tun, steht, sondern für Bündnis Sarah Wagenknecht und ist der neue Verein der ex-linken Politikerin, muss man seit heute sagen. Der soll bei der neuen Parteigründung helfen. Und was von einer neuen Partei um Sarah Wagenknecht zu erwarten ist, das hat uns Politikwissenschaftler Konstantin Wurtmann eingeordnet. Herr Wurtmann, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es vergeht im Moment kein Tag, an dem es nicht stündlich, ja fast minütlich neue Entwicklungen in diesem Krieg in Nahost gibt. Aus Israel, aus dem Gazastreifen. Wir schauen mit Britta Wagner aus unserer Nachrichtenredaktion auf die aktuelle Lage. Britta, was hat sich denn in den letzten Stunden getan?
Die Lage im Gazastreifen, die wird immer schwieriger. Seit gestern hat Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt. Allein in der Nacht hat Israels Armee nach eigenen Angaben mehr als 300 Ziele der Extremisten von Hamas und islamischem Dschihad ins Visier genommen. Dabei sind auch wieder Zivilpersonen getötet worden. Die Gesundheitsbehörde von Gaza spricht inzwischen von mehr als 5000 Toten seit Beginn der israelischen Gegenoffensive. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Behörde von der Hamas kontrolliert wird und man die Zahlen nicht unabhängig überprüfen kann. So eine große Bodenoffensive, die sich andeutet, hat Israels Armee noch nicht begonnen. Aber in der Nacht hat sie einzelne Militärgruppen in den Gazastreifen geschickt, um Extremisten zu bekämpfen und auch nach den verschleppten Geiseln zu suchen. Nach den letzten Angaben von Israel sind noch immer 220 israelische und internationale Geiseln in der Gewalt der Hamas. Auch aus dem Gazastreifen gab es wieder Angriffe auf israelisches Gebiet. Und dazu kommen im Norden vermehrt Gefechte zwischen israelischer Armee und der Hisbollah-Miliz im Südlibanon. Damit wächst die Sorge weiter, dass sich der Konflikt noch ausweiten könnte.
Wir kennen die Bilder von der ganz furchtbaren humanitären Lage im Gazastreifen. Kommt inzwischen mehr Hilfe zu den ja auch innerhalb des Gazastreifen geflüchteten Menschen durch?
Laut UNO-Angaben sind inzwischen mindestens 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner im Gazastreifen auf der Flucht und auch im Süden sind sie nicht sicher vor Angriffen. Bisher sind von Ägypten aus 3 Hilfskonvois losgeschickt worden. Der Rote Halbmond sagt, dass gestern und vorgestern 34 LKWs durchgekommen sind und heute sind nochmal 40 unterwegs. Reicht aber nicht aus, um die Menschen zu versorgen, sagt die UNO ganz klar. Sie sagt, man bräuchte pro Tag mindestens 100 Laster und vor allem müssten die auch Treibstoff in den Gazastreifen bringen, um die Stromgeneratoren in den Krankenhäusern am Laufen zu halten. Und auch für Wasserentsalzungsanlagen und Brunnen sind die wichtig. Israel will bisher aber keine Treibstofflieferung zulassen, weil die auch Extremisten einsetzen könnten.
Jetzt gab es ja in den vergangenen Tagen viele Aufrufe zu einer humanitären Feuerpause. Tut sich da irgendwas?
Nein, also diese Feuerpause, die ist noch nicht in Sicht. Ohnehin ist diese Forderung umstritten. Das sieht man auch in der EU. Heute haben sich die EU-Außenministerinnen und Außenminister in Luxemburg getroffen und über das Thema diskutiert. Länder wie Deutschland wollen keiner Feuerpause zustimmen, solange die Hamas noch Raketen auf Israel schießt und sich Israel gegen Terroristen verteidigen muss. Andere EU-Länder fänden so eine Feuerpause dagegen richtig, etwa Irland. Der irische Außenminister Micheál Martin hat gesagt:
Wir verstehen, dass Israel die Hamas bekämpfen muss, aber das Leiden unschuldiger Zivilisten in Gaza ist inakzeptabel.
Und bei dieser Frage sind sich die EU-Außenminister und Außenministerin auf ihrem Treffen heute nicht einig geworden.
Aber hat die EU überhaupt so viel zu melden beim Thema Nahost-Nahost-Konflikt?
Das ist eine gute Frage. Also der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat am Rande dieses Treffens in Brüssel gesagt, er glaubt, dass die EU ja keine große Rolle bei den Vermittlungsbemühungen spielen dürfte, weil er seit vielen Jahren erlebe, dass Israel und auch die Palästinenser eigentlich nur die USA als einzigen relevanten Ansprechpartner sehen. Und es soll ja auch die US-Regierung gewesen sein, die mit diplomatischem Druck erreicht hat, dass Israel erste Hilfslieferungen nach Gaza zulässt und jetzt auch noch keine große Bodenoffensive gestartet hat. Passend dazu, dass die USA da wohl so wichtig sind, reist auch Außenministerin Annalena Baerbock nach dem EU-Treffen heute nach New York. Dort soll morgen dann der UNO-Sicherheitsrat über die Lage im Nahen Osten beraten.
Britta Wagner war das aus unserer Nachrichtenredaktion mit den neuesten Entwicklungen zum Krieg in Nahost. Danke dir, Britta.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den USA haben sich 50 Stalking-Opfer zusammengetan und sie klagen gegen Apple. Konkret geht es um AirTags, also Tracker, die ja nicht viel größer sind als ein 2-Euro-Stück und die eigentlich dazu gedacht sind, dass wir sie an einen Schlüsselbund zum Beispiel machen oder so, damit wir den leichter wiederfinden oder an eine Tasche, Koffer, whatever. Aber solche AirTags und andere solcher Tracker, die werden auch missbraucht, um Menschen zu verfolgen und zu stalken. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat sich das Ganze heute angesehen. Was wird denn Apple in diesem Fall konkret vorgeworfen?
Also diejenigen, die klagen, die sagen, es sei eben Apples Schuld, dass die AirTags zum Stalken eingesetzt werden, weil Apple die Geräte fahrlässigerweise zu einem optimalen Gerät für Stalker gemacht habe. Sie sind demnach extrem präzise, leicht zu bedienen, kosten so um die 25, 30 Euro, also echt wenig. Und aus Sicht der mutmaßlichen Opfer sind sie auch nur ganz, ganz schwer aufzuspüren.
Für alle, die jetzt noch keine hatten oder so irgendwie damit noch nie zu tun hatten, wie funktionieren die genau?
Also du hast ja schon beschrieben, dass sie relativ klein sind, dass sie zum Beispiel problemlos hinter ein Nummernschild eines Autos fixiert werden können oder beispielsweise auch, wenn man sie irgendwie ankleben kann, unter einem Fahrradsattel zum Beispiel oder in einem Innenteil einer Tasche, einer Jacke, was auch immer. Und diese AirTags nutzen die Wo-Ist-Funktion. Wer ein Apple-Handy hat und das schon mal verloren hat und das genutzt hat, kennt das ungefähr. Also sobald sich das Gerät bewegt, schickt es Standortdaten an einen Empfänger. Das ist dann in der Regel das iPhone von der Person, die den Tracker angebracht hat. Und dabei nutzt dann der Tracker andere Apple-Geräte in seiner Umgebung von Passanten oder von sonst wem, um immer wieder den genauen Standort abzufragen und dann an das Empfängergerät zu übermitteln. Das bedeutet, dass du mit dem Empfängergerät wirklich sekundengenau auf den Meter quasi exakt mitkriegst in Echtzeit, wer, also wo du unterwegs bist oder dieser Tracker unterwegs ist, und das Ganze anonym und verschlüsselt und laut Apple das Ganze auch verschlüsselt, damit die Privatsphäre aller Personen geschützt werden.
Aber es gibt ja auch noch andere solcher Tracker, ne? Gibt es ja nicht nur von
Apple. Auf jeden Fall. Also beispielsweise von Samsung die Galaxy Smart Tags. Aber die Apple-Geräte gelten als präziser und deswegen als beliebter, wenn man es wirklich genau messen möchte.
Und es gibt aber keinerlei Schutz dagegen.
Also eigentlich schon. Grundsätzlich sollte auf dem eigenen iPhone oder auch bei anderen Geräten eine Warnung erscheinen, dass ein Fremder, in dem Fall jetzt AirTag, in der Nähe ist und eben sich des Geräts bedienen will, um seinen Standort abzuzeigen. Der Tracker sollte auch einen Warnton abgeben, aber der ist teilweise kaum hörbar, so ist die Kritik, weil er relativ leise ist. Und in den USA sind auch schon manipulierte, sogenannte bösartige Tracker aufgetaucht, die stumm bleiben. Bei Samsung gibt es beispielsweise noch eine Suchfunktion, die anzeigen soll, ob eben ein solcher Tracker in der Nähe sich befindet, sodass man zumindest so ein rudimentäres Scan machen könnte.
Wie sieht das bei uns in Deutschland aus? Können sich da Stalking-Opfer gegen solche Technik juristisch irgendwie wehren?
Also 2021 wurde das Anti-Stalking-Gesetz verschärft, damit es leichter wird, Stalking und auch Cyber-Stalking zu ahnden. Aber der Gesetzgeber hatte diese damals noch neue Technik noch nicht auf dem Schirm. Also grob ausgedrückt geht das Gesetz, was man damals verschärft hat, noch immer davon aus, dass Stalking eigentlich physisch funktioniert. Also jemand eine andere Person auflauert, ihr nachstellt und das eben nicht elektronisch macht. Und insofern müsste das Gesetz jetzt mitwachsen mit dieser technischen Entwicklung. Das fordern beispielsweise auch Bayern und auch Hamburg. Und in Zukunft könnte die Verwendung von solchen GPS-Trackern und AirTags, was auch immer, zum Stalking dann strafrechtlich verfolgt werden. Selbst dann, wenn kein direkter Kontakt zur verfolgten Person hergestellt wird. Also das, was ja de facto schon Realität ist. Aber selbst wenn nachgeschärft wird, viele Opfer von Stalking beklagen noch immer, dass ihnen nicht richtig geholfen wird.
Es gibt also auch da immer noch eine sehr hohe Dunkelziffer.
Ja, die gibt es. Und selbst bei den offiziellen Zahlen, also wenn es zu einer Anzeige kommt, gibt es eine unfassbare Diskrepanz zwischen Anzeige und Urteilen. Laut Bundeskriminalamt wurden im Jahr 2021 gut 20.500 Anzeigen wegen Stalkings gestellt. Und laut dem Statistischen Bundesamt gab es im gleichen Jahr nur 482 Verurteilungen.
In den USA haben 50 Menschen Klage gegen Apple eingereicht. Sie werfen dem Konzern vor, dass er Tracker-Geräte fahrlässigerweise so gebaut hat, dass sie Stalker zur Überwachung anderer Menschen nutzen können. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat uns das Ganze zusammengefasst. Danke dir, Martin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es klingt leider erschreckend bekannt. Eine junge Frau in Iran wird mutmaßlich von der Sittenpolizei angegriffen, weil sie die Kleidervorschriften missachtet haben soll. Sie fällt ins Koma. Und das Ganze erinnert an den Fall von Jina Mahsa Amini aus dem vergangenen Jahr, deren Tod ja eine neue Protestbewegung ausgelöst hatte. Aber dieses Mal geht es um eine 16-Jährige, Amita Garavand. Vielleicht habt ihr Anfang Oktober die Videos oder Fotos gesehen, wo eine junge Frau aus einer Metrostation in Teheran rausgetragen wird. Jetzt melden iranische Staatsmedien, Amita Garavand soll hirntot sein. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin Pia Masurchak. Sie berichtet vom Studio Istanbul aus über den Iran. Pia, AktivistInnen sprechen von einer neuen Jina Mahsa Amini. Beide Fälle scheinen ja erschreckend viele Parallelen aufzuweisen. Ich habe es gesagt. Würdest du den AktivistInnen zustimmen?
Ja, tatsächlich gibt es da einige Ähnlichkeiten. Wenn wir uns nochmal kurz erinnern, Amita war Anfang Oktober ohne Kopftuch in der Teheraner U-Bahn unterwegs. Das scheinen auch Videoaufnahmen zu belegen. Mhm. Und Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten sagen jetzt eben, es gab eine Begegnung mit Polizeikräften oder mit sogenannten Hijabern. Also das sind Angestellte der U-Bahn, die auf die Einhaltung der Kleidervorschriften achten sollen. Und ja, die seien dann auf Amita losgegangen oder haben sie zumindest so gestoßen, dass sie mit dem Kopf aufgeschlagen sei und sich schwer verletzt habe. Seitdem liegt sie im Koma und ja, bei Mahsa müssen wir ja davon ausgehen, dass sie erst im Polizeigewahrsam so schwer misshandelt wurde. Mhm. Aber in beiden Fällen, das ist vielleicht auch eine wichtige Gemeinsamkeit, sagen die Behörden, die Gesundheit der Frau, die sei schon vorher angeschlagen gewesen. Beziehungsweise bei Amita, sie habe Kreislaufprobleme gehabt und sei deshalb ohnmächtig geworden und mit dem Kopf aufgeschlagen. Also ja, es gibt diese Ähnlichkeiten, aber wir müssen immer sehr vorsichtig damit umgehen, denn wir wissen einfach nicht genau, was passiert ist.
Wie versucht denn jetzt das iranische Regime, die Berichte über Amita Garavand und auch ihren Gesundheitszustand in den letzten Tagen, Wochen zu unterdrücken?
Ich würde sagen, mit so einer Art gesteuerter Berichterstattung. Die Behörden veröffentlichen Bilder aus der U-Bahn-Station, wenn auch nur in Ausschnitten, aber eben nicht aus der U-Bahn selbst, wo Amita dann ja wohl zusammengebrochen ist. Die Eltern dürfen nicht zu ihrer Tochter, das berichten Menschenrechtsorganisationen. Das ist ein Militärkrankenhaus, das ohnehin streng bewacht ist. Und dem Klinikpersonal und auch der Familie sollen die Handys abgenommen worden sein, damit eben keine Bilder verbreitet werden. Gleichzeitig verbreitet das Regime über seine Kanäle eine offizielle Version. Amitas Eltern und Freundinnen geben Interviews, in denen sie die Erzählung von den Kreislaufproblemen ihrer Tochter bestätigen. Da muss man aber natürlich sehr vorsichtig sein, denn solche Interviews stehen immer unter dem Verdacht, inszeniert zu sein.
Wie reagieren die RegimegegnerInnen im Iran auf diesen Fall?
Da muss man vielleicht noch für den Hinterkopf wissen, dass es diese Gerüchte über den Hirntod von Amita schon eine ganze Weile gibt. Mhm. Vielleicht gibt es auch deshalb jetzt noch kein neues Aufwallen der Protestbewegung, weil diese vermeintliche Neuigkeit so neu zumindest in den sozialen Medien noch eben gar nicht ist. Das Regime befürchtet das aber, dass es erneut zu Protesten kommen könnte. Das lassen zumindest die Maßnahmen und die Dementi erahnen, von denen ich gerade schon erzählt habe. Und eine mögliche Interpretation dieser Meldung über den Hirntod ist, das Regime will die Neuigkeiten so langsam wie möglich durchsickern lassen, um eben eine plötzliche große Empörung zu verhindern. Das ist vielleicht auch deshalb nicht ganz unwahrscheinlich, denn Amitas Fall ist offenbar nicht in Vergessenheit geraten im Iran. Was wir immer wieder sehen, sind Plakate mit Amitas Gesicht im öffentlichen Raum, die dann zum Beispiel auch auf Social Media geteilt werden. Aber es gibt im Moment, soweit wir das sagen können, keine Protestaufrufe oder etwas Ähnliches.
Sagt Pia Masurchak, unsere Korrespondentin für den Iran. Mit ihr habe ich über die 16-jährige Amita Garavand gesprochen, die nach einem Zusammenstoß mit der iranischen Sittenpolizei hirntot sein soll. Das zumindest berichten Menschenrechtsorganisationen. Was über den Fall bekannt ist und was nicht, das hat uns Pia erklärt. Danke dir, Pia.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was haben Plastikspielsteine, Fleisch und Häuser gemeinsam? Alle drei Sachen kann man mittlerweile drucken mit Hilfe eines 3D-Druckers. In Lünen entsteht gerade das erste öffentlich geförderte Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Drucker. Und wir fanden das ziemlich cool und wollten wissen, wie man denn so ein Haus drucken kann. Deshalb habe ich bei Waldemar Korte angerufen. Er ist Architekt und er hat das allererste 3D-gedruckte Haus in Deutschland geplant. Das steht auch in NRW, in Beckum. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Das gibt's da seit 2021. Herr Korte, haben Sie heute auch schon irgendwas gedruckt?
Hallo Frau Klein. Hallo. Gedruckt nicht, aber geplant haben wir natürlich schon was heute. Auf jeden Fall.
Und was haben Sie denn heute geplant? Auch wieder ein Haus?
Wir haben auch ein Haus geplant. Wir haben ein Einfamilienhaus geplant. Wir planen ein Mehrfamilienwohnhaus. Alles Dinge, die noch nicht ganz spruchreif sind, aber von denen wir sicherlich Anfang des nächsten Jahres hören werden.
Wie sieht denn so ein Haus aus dem 3D-Drucker aus? Das sieht ja schon auch ein bisschen besonders aus, oder?
Ja, das besondere Aussehen, das ist natürlich einmal diese Textur des Baustoffs oder der Fertigungsweise an sich, die man sieht. Das ist eben diese Lagenstruktur. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich, dass wir mit dieser Technologie auch in der Lage sind, jetzt einfach Rundungen mit ins Bauwerk einzubringen, die eben in herkömmlichen Bauweisen extrem kostspielig sind und in dieser 3D-Druckbauweise im Grunde genommen umsonst mitgeliefert werden können. Das ist eben das Besondere und das zeigt sich in der Architektur auch wieder.
Mhm. Das heißt, mehr Rundung und auch diese Lagenstruktur, die Sie schon angesprochen haben, die entsteht durch die Druckart, Bauart. Wie druckt man denn so ein Haus? Wie lässt sich das erklären?
Es ist im Grunde genommen ganz einfach. Also ähnlich wie beim Kunststoffdruck, wie Sie es eingangs schon gesagt haben. Beim Verfahren passiert nichts anderes, als dass man einzelne Lagen von einem Material übereinander schichtet. Mhm. Ob es jetzt Kunststoff ist, in unserem Fall ist es eben ein Zementmörtel, ein Beton. Wir schichten die Dinge übereinander und dadurch entstehen eben die vertikalen Bauteile, also die Wände.
Und wie lange dauert das, so ein Haus zu drucken?
Das Beckumer Haus zum Beispiel mit zwei Geschossen dauert in Druckstunden gesprochen 100 Druckstunden, also 50 pro Geschoss. Heißt natürlich nicht, dass das Haus dann eben nach 3 Tagen irgendwo fertig ist. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass man so ein Einfamilienwohnhaus anstatt von 8 bis 10 Monaten, wie es herkömmlich wäre, in der Massivbauweise mittlerweile in 5 Monaten erstellen kann.
Und das heißt, das wäre dann wahrscheinlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil von so einem 3D-gedruckten Haus, dass es viel, viel schneller geht.
Definitiv. Die Schnelligkeit ist ein großer Vorteil.
Was gibt es noch für Vorteile?
Ganz sicherlich natürlich die Formfreiheit, das ist klar. Das ist nochmal ein schönes Add-on, was wir da haben, was aber natürlich nicht das Hauptmerkmal ist, sondern dieses Thema eben Fachkräftemangel, was wir eklatant haben, besonders auf dem Bau. Und dem können wir natürlich entgegenwirken, indem wir diese Baustelle mit 50% des Personals bestücken müssen im Vergleich zu anderen Baustellen.
Und was ist das für ein Drucker? Der muss ja ziemlich groß sein, oder? Um so ein Haus zu drucken.
Definitiv. Also der Drucker umspannt im Grunde genommen den gesamten Druckraum, nennen wir es einfach mal. Also die gesamte Baustelle ist also ein Stahlgerüst, was ungefähr 12,50 Meter breit ist, 17 Meter lang ist und 9 Meter hoch ist. Und in diesem Druckraum wird dann das gesamte Gebäude auf einmal hergestellt.
Wahnsinn. Jetzt, es klingt alles mega easy, tippitoppi, ne? Aber es gibt wahrscheinlich auch Nachteile, oder?
Nein, nur Vorteile. Das ist alles super easy.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Nein, den einzigen Nachteil, den ich momentan sehe, und das ist wirklich der einzige, ist die Wirtschaftlichkeit, die eben noch nicht gegeben ist, weil wir natürlich noch in den Kinderschuhen stecken mit diesem Verfahren. Wir haben in Deutschland jetzt mittlerweile 3 bis 4 Gebäude gedruckt. Mhm. Also nichts im Vergleich zu dem, was eben in anderen Branchen zwischen Prototyp und Serienreife liegt. Ja. Ja, also das ist natürlich noch gar nichts und wir können da noch so viel Potenzial schöpfen, sodass wir eben guter Dinge sind, dass eben die teuren Druckerkosten, das teure Material, wie es momentan noch ist, einfach über die Menge, über die Nachfrage deutlich reduziert werden können. Und ich lehne mich da mal aus dem Fenster, dass wir das in 5 Jahren hinkriegen, das auch kostengünstiger zu machen als andere Massivbauweisen.
Aber welche Baumaterialien man nutzen kann, das ist wahrscheinlich auch eingeschränkter, oder? Man kann ja wahrscheinlich nicht mit allem dann drucken.
Nicht mit allem, aber das ist natürlich eine große Flexibilität, weil wir das Thema Baumaterial komplett neu denken können an der Stelle. Es muss einfach ein Material sein, was sich gut pumpen lässt und was sich gut extrudieren lässt, also rauspressen aus dieser Schnecke, sage ich mal. Mhm. Und da ist es momentan das Betonmaterial, weil es natürlich Material ist, was altbewährt ist. Aber da haben wir einfach die Möglichkeit, neue Materialien zu entwickeln, die deutlich nachhaltiger sind. Da sind, sag mal, der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Also Herr Korte, Sie sind absolut überzeugt. Wie ist denn Ihre Zukunftsprognose? Werden Häuser aus dem 3D-Drucker irgendwann wirklich auch Standard oder bleibt das eher ein, ja dann irgendwann vielleicht auch günstigeres, aber trotzdem Nischenprodukt?
Ich glaube, dass es zu 100% zum Standard wird und ein ernstzunehmender Marktbegleiter sein wird.
sagt Waldemar Korte. Er ist Architekt. Er hat mir erklärt, wie man ein Haus mit Hilfe eines 3D-Druckers herstellt. Hat er nämlich schon mal gemacht. Und in Lünen in NRW entsteht auch gerade das erste öffentlich geförderte 3D-Haus. Könnt ihr euch mal Bilder anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr, ja, futuristisch aus. Wir sind gespannt. Dankeschön, Herr Korte.
Vielen Dank, Frau Klein.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.